Deutschlandfunk. Der Tag.
Podcasts über Kriminalfälle sollen ja immer ganz gut gehen, also machen wir da auch heute wieder mit. Gestern war ja schon die Cum-Ex-Affäre und die Razzia gegen den Ex-SPD-Politiker Johannes Kahrs großes Thema. Heute ist es die Razzia in Mar-a-Lago, dem Trump-Anwesen in Florida. Warum das Trump eher in die Karten spielt als Joe Biden, erklärt uns gleich unsere Washington-Korrespondentin Doris Simon. Und wir sprechen über die Affäre um die zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Und damit sprechen wir auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und damit auch über uns. Welche grundlegenden Fragen stellen sich dadurch? Das sagt uns Bettina Schmieding, die Leiterin unserer Medienredaktion. In der Tag an diesem Dienstag, den 9. August 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Der Gegenwind war wohl noch nie so groß für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie zurzeit. Und zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört ja auch der Deutschlandfunk. Auch dieser Podcast wird mit Gebührengeldern bezahlt. Ich habe mal einen O-Ton vom Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall, aus einem Interview gestern Abend bei uns im Deutschlandfunk rausgeschnitten.
Also mit Beitragsgeldern muss ordentlich umgegangen werden. Das steht einfach schon mal vor der Klammer. Und natürlich ist es so, dass wir europaweit im Moment in Frankreich, in Großbritannien, auch in anderen Ländern erleben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk geschleift wird. Und wir haben diese Diskussion in Deutschland ja auch, zum Teil von interessierter Ecke, aber es kommt immer mehr in die Mitte der Gesellschaft. Manche Medien machen da auch im Moment massiv Stimmung und da spreche ich noch gar nicht von den sozialen Netzwerken. Also insofern ist das gerade wirklich eine dramatische Situation, wo jetzt alles dafür getan werden muss, auch den journalistischen Wert, den Wert für die Demokratie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nochmal deutlich zu machen. Und dazu gehört natürlich auch, dass im Wortsinne anständig gearbeitet wird.
Tja, und dieses anständige Arbeiten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das wird derzeit wieder eben öffentlich in Frage gestellt, wegen der Affäre um die zurückgetretene ARD-Vorsitzende und Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger. Übrigens saß sie als ARD-Vertreterin auch bei uns im Deutschlandfunk fürs Deutschlandradio im Verwaltungsrat. Ein Fall, der extrem hohe Wellen schlägt und den Druck erhöht auf uns alle. Deshalb ist Bettina Schmieding, Leiterin unserer Medienredaktion, jetzt zugeschaltet. Hallo Bettina.
Hallo Philipp.
Die Liste der Vorwürfe gegen Patricia Schlesinger ist ja doch mittlerweile ziemlich lang und unübersichtlich. Einige der Vorwürfe sind größer, andere kleiner. Lass uns das am besten mal anordnen und einordnen. Was wird alles gegen sie vorgebracht?
Ja, das, was vorgebracht wird gegen sie, basiert vor allen Dingen auf Recherchen der Springer-Publikation Business Insider. Das muss man gleich mal vorwegschicken. Also das ist keine Recherche gewesen, die beispielsweise ein öffentlich-rechtliches Investigativmagazin selber zum Vorschein gebracht hat, sondern das sind tatsächlich privat medial recherchierte Vorwürfe. Da geht es einmal um die Inanspruchnahme eines Presserabatts für ihren Luxusdienstwagen. Ich sage Luxus, weil das Fahrzeug im Originalpreis angeblich über 145.000 Euro gekostet haben soll. Dieses Fahrzeug ist gemietet und sie hat dafür einen Presserabatt in Anspruch genommen, etwas, das ihren eigenen Kolleginnen und Kollegen im Haus eigentlich nicht zur Verfügung steht. So ein Sonderangebot, da muss jeder sich an den Code of Conduct halten, dass so etwas einfach nicht geht. Mhm. Sie hat einen Gehaltsplus bekommen von 16% erst neulich und auch noch einen Bonus. Auch das kam sukzessive raus. Sie hat selber ein Gehalt, das nicht unüblich hoch ist. Also sie ist da im, ich würde sagen, Mittelfeld in der ARD.
Sag mal, was verdient sie als Intendantin?
300.000 Euro bekommt sie. Der ARD, der jetzige amtierende ARD-Vorsitzende Tom Buche bekommt deutlich mehr. Dieser Bonus, den sie gekriegt hat, das war jetzt eine Erkenntnis der letzten Tage. Dieser Bonus ist allerdings sehr unüblich in der öffentlich-rechtlichen Medienwirtschaft. Es wird ihr weiterhin vorgeworfen, dass in diesem Luxuswagen, den sie als Dienstwagen fährt, dass da auch ihr Mann drin gesessen haben soll, der sich so scheint es von ihrem Chauffeur hat auch auf privaten Fahrten fahren lassen. Des Weiteren steht ein teurer Umbau der Intendanz in den Büchern. Es soll Abendessen in ihrer Privatwohnung gegeben haben, die bei den Gästen, zumindest bei einem Gast, wohl als privat angekommen sind, aber dann letztendlich abgerechnet und deswegen auch von den Rundfunkbeitragszahlern bezahlt worden sind. Und aber das ist im Grunde fast noch wichtiger, also aus meiner Perspektive als Medienjournalistin eigentlich noch wichtiger ist ein möglicher Beratervertrag für ihren Ehemann, der eingefädelt worden sein soll vom RBB-Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf. Und dieser Verwaltungsrat soll ja eigentlich die Intendantin kontrollieren. Also da gibt es eine Vermengung.
Das heißt, es riecht ein wenig nach Vetternwirtschaft.
Ja, das ist jetzt der Verdacht, den offensichtlich auch die Staatsanwaltschaft hat, also einen Anfangsverdacht. Da geht es unter anderem um Untreue, mögliche Vorteilsnahme, und da wird jetzt diesem Anfangsverdacht wird jetzt nachgegangen.
Okay. Sie spricht ja, trotz der vielen Vorwürfe, einige sind kleiner, einige sind größer, aber es ist ja ein Mosaik, das dadurch entsteht letztendlich. Spricht sie weiter von einer Kampagne? Du hast gerade schon gesagt, ans Licht gebracht wurde das vom Portal Business Insider, ein Organ der Springerpresse. Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar?
Ja, sicherlich ist es nachvollziehbar aus Ihrer persönlichen Sicht. Es ist ja nichts wirklich erwiesen, so im klassischen juristischen Sinne. Und viele der Vorwürfe umfassen ja auch Sachverhalte, die intern im RBB geprüft und für gut befunden worden sind. Das hat sie prüfen lassen, und da hat man nichts beanstandet. Es sind bis jetzt alles Verdächtigungen. Die Prüfung steht noch aus. Das wird extern von einer Anwaltskanzlei übernommen. Und ihre Rücktrittserklärung, daran hat man gesehen, dass sie im Grunde zwischen Baum und Borke ist. Das war so eine Art No-Pology, sagt man ja neudeutsch. Also sie hat dann so ein bisschen gesagt, sie will Schaden abwenden, und es gäbe nur noch Verdächtigungen gegen sie selber. Was fehlte, war ein Wort von eigenem Fehlverhalten. Das vermissen vor allen Dingen die Mitarbeitenden des RBB schmerzlich. Und das kam dort natürlich auch gar nicht so gut an, wie man sich das vorstellen kann. Genauso wenig wie ihre Drohung, die sie geäußert haben soll vor einigen Wochen auf einer Mitarbeitendenversammlung, sie wolle gegen die undichte Stelle im Unternehmen vorgehen.
Tja, also war dieser Rücktritt unvermeidlich und auch berechtigt aufgrund dieser jetzt Vorwürfe, die im Raum stehen?
Der war unvermeidlich. Er erfolgte ja in zwei Chargen. Also der erste Rücktritt kam als ARD-Vorsitzende. Da heißt es, dass sie keinerlei Unterstützung oder so gut wie kaum Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen in der ARD mehr hatte. Also ich glaube, da musste sie zurücktreten. Und auch jetzt die Vorwürfe, die sie aufgrund ihrer Amtsführung als RBB-Intendantin hatte, zeugten von so wenig Fingerspitzengefühl, dass ihr auch da keine andere Wahl blieb. Und wenn die Erkenntnisse, also die Verdächtigung, sich dann irgendwann auch in Belege umwandeln, glaube ich, dann erst recht hätte sie zurücktreten müssen. Also ich glaube, dass die Vorwürfe mittlerweile zu groß waren und vor allen Dingen auch innerhalb des Senders selber ist die Loyalität der eigenen Chefin gegenüber, glaube ich, kaum noch vorhanden gewesen. Und so kann man einen Laden ja nicht führen.
Ja, schmälert es die Vorwürfe eigentlich, weil du es auch gerade gleich am Anfang erwähnt hast, dass die von einem Springer-Medium erhoben worden sind?
Ich habe am Anfang auch schon gedacht, dass es ein Teil einer Kampagne ist, den ja gerade Springerpresse auch immer wieder gegen öffentlich-rechtliche Medien fährt. Da gibt es unterschiedliche Beispiele dafür. Mir war das noch ein bisschen zu unklar, mir waren die Vorwürfe zu diffus, und mir ging das auch ein bisschen arg in Richtung Neiddebatte. Letztendlich sind aber viele der Vorwürfe, finde ich, so handfest, dass eine Berichterstattung, eine journalistische Befassung damit zwingend notwendig war. Von daher ist den Kolleginnen und Kollegen vom Business Insider da überhaupt kein Vorwurf zu machen. Im Gegenteil, ich glaube, es ist gut, dass sie das aufgedeckt haben. Das mit Sicherheit. Gut, der Kollateralschaden, der ist jetzt da. Also mit dem muss nicht nur der RBB klarkommen, sondern wahrscheinlich auch wir alle, die im öffentlich-rechtlichen System arbeiten.
Dann reden wir doch mal über diesen Kollateralschaden. Ist dieser Fall Schlesinger, der ja eigentlich nicht nur ein Fall Schlesinger ist, sondern auch ein Fall des Verwaltungsrates des RBB, du hast es gesagt, ist dieser Fall sinnbildlich für ein außer Kontrolle geratenes öffentlich-rechtliches System?
Nein, das finde ich nicht. Ich glaube, diese These wäre nur gestattet, wenn das für alle oder für ganz viele Intendanzen gelten würde. Davon weiß ich nichts. Wir haben zum Beispiel mal bei uns nachgefragt, wie sieht es eigentlich aus mit unserem eigenen Intendanten? Was hat der für Dienstwagen? Wir haben dann herausgefunden, dadurch, dass wir zwei Standorte haben, also einmal ein Funkhaus in Berlin, einmal eins in Köln, wo der Deutschlandfunk sitzt, hat er natürlich auch zwei Dienstwagen. In Köln ist das ein 6er BMW und in Berlin ist es ein Toyota-Hybridfahrzeug. Und uns wurde versichert, dass die Fahrer dieser beiden Fahrzeuge vor allen Dingen mit anderen Aufgaben betraut seien und dass diese Fahrzeuge auch von anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung gefahren werden. Also ich glaube, wenn das jetzt überall, wenn das jetzt ein systemisches, ein strukturelles Problem wäre, dann glaube ich, wäre dieser Fall Schlesinger sinnbildlich für ein aus der Kontrolle geratenes öffentlich-rechtliches System. Das sehe ich so nicht. Aber
Ja, nee, sag du.
ich finde es nur interessant, das haben wir gestern Abend bei RBB 24 Spezial gesehen, dass der Verwaltungsdirektor, der ehemalige Verwaltungsdirektor Brandstätter, der jetzt sicherlich auch noch Verwaltungsdirektor ist, aber auch geschäftsführender neuer Intendant, also quasi der Interimsnachfolger von Frau Schlesinger, dass der zum Beispiel gesagt hat gestern Abend im Fernsehen beim RBB, dass er nichts von einem teuren Dienstwagen mit Extrarabatt wisse. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Trotzdem kein Generalverdacht. Aber natürlich gelten für uns andere Regeln als für die Bild-Zeitung oder für RTL.
Einfach, weil wir mit öffentlichen Geldern hantieren bzw. wirtschaften bzw. ja, davon finanziert werden. Aber welche Fragen müssen wir uns denn jetzt als öffentlich-rechtliches System stellen, sollten wir uns stellen, auch wenn das vielleicht nicht sinnbildlich ist für den
Ja,
öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
so mir fiel eine ganz einfache Frage ein. Wieso eigentlich muss eine Intendanz umgebaut werden, wenn eine neue Chefin kommt oder wenn der ARD-Vorsitz ansteht für die betreffende Sendeanstalt? Das verstehe ich nicht. Ich habe mich schon gefragt, wen wollen wir beeindrucken durch einen Umbau von 600.000 Euro? Wen wollen wir beeindrucken? Die Landespolitiker, die unsere Beitragserhöhung beschließen sollen irgendwann? Ich glaube, in die Richtung sollte ein ganz anderes Signal gehen, nämlich
Ja.
wir sind bescheiden, wir leben auch mit der alten Auslegeware der Vorgängerin. Oder wollen wir uns als Sender alle gegenseitig beeindrucken oder vielleicht die private Konkurrenz? Also das erschließt sich mir überhaupt nicht.
Gut, aber das ist ja relativ klar zu beantworten. Leute bauen ihre Intendanz um, wenn sie Intendant werden, weil sie es können. Sprich, wir sind alle Menschen, wir sind fehlbar. Es ist nicht eine strukturelle Frage, die man da dann tatsächlich auch doch stellen muss.
Ja, man könnte vielleicht fragen, warum hat die überhaupt einen Etat dafür
Ja.
in der Höhe? Muss da nicht erst irgendwie erst noch eine Kontrolle drüber laufen? Ja, das ist sicherlich eine Frage. Allerdings ist es, glaube ich, auch absoluter Blödsinn jetzt, wie beispielsweise die Bild-Zeitung gestern von hemmungsloser Luxusgier zu sprechen. Also Titelschlagzeile
Ja.
gestern in der Bild. Hallo, habe ich auch gedacht, hallo, Parkett? Eiche Öko, wo bitte ist da die hemmungslose
Ja.
Luxusgier? Also ich glaube, da muss man auch die Kirche mal im Dorf lassen.
Dennoch, es wird ja jetzt viel über Strukturreform in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten diskutiert, ja auch zu Recht diskutiert. Wir diskutieren hausintern selbst viel drüber. Taugt dieser Fall als Katalysator einfach, weil es jetzt natürlich solche Schlagzeilen gibt, ganz anders über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nachzudenken?
Ja, ich würde es mir irgendwie wünschen, ganz konstruktiv.
Hm.
Ich weiß nicht, ob das klappen kann, aber ich habe mich heute Morgen gefragt, was denn eigentlich bis jetzt Reformen verhindert hat, Reformen des öffentlich-rechtlichen Systems. Es hat ja welche gegeben. Also wir wollen jetzt auch nicht so tun, als hätte es nie Reformen gegeben. Ganz im Gegenteil. Aber es gibt offensichtlich doch immer noch eine große Unzufriedenheit mit dem Riesenetat, den die Öffentlich-Rechtlichen ja haben. Gerade wenn man in andere Länder guckt, in Frankreich, Großbritannien, da wird ja jetzt die Existenzfrage gestellt. Und so weit wollen wir es ja nicht kommen lassen. Also besser, man reformiert vorher. Wir haben natürlich auch, wir selber als öffentlich-rechtliche Sender, vielleicht uns schwer getan, uns selber zu reformieren. Das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, beispielsweise, wenn man jetzt sich wünschen würde als Gebührenzahler, dass manche von den neuen ARD-Anstalten sich selber abschaffen oder sich mit anderen zusammentun. Ob die Kraft wirklich aus dem System herauskommen kann, das weiß ich nicht. Übrigens ist ja der RBB überhaupt schon ein Sender, der aus zwei Sendern besteht, ursprünglich ORB und SFB. Die Älteren unter uns werden das noch wissen. Aber
Dunkel.
es war ja eigentlich dunkel. Es war eigentlich die Politik, die über viele Jahre nicht richtig in der Lage war und ist, das System grundlegend zu reformieren. Es gibt ja einen Strukturreformprozess, aber der hat sich über Jahre hingeschleppt. Und da kommt immer eins zum Vorschein, nämlich die Uneinheitlichkeit der Landespolitiker und Landespolitikerinnen. Denn Rundfunk ist in Deutschland Ländersache. Und immer wenn es ans Reformieren geht, dann war das eben nicht ganz einfach. Ich meine, wenn man diese Forderung, die jetzt im Raum steht, zum Beispiel, macht doch aus neun Anstalten vier, fünf oder sechs Anstalten. Selbst wenn der Saarländische Rundfunk jetzt sagen würde, wir gehen mit dem SWR zusammen, ich wage mir gar nicht vorzustellen, was da in den Länderparlamenten los wäre.
Ja.
im Saarländischen beispielsweise, wenn die tatsächlich sehenden Auges abstimmen müssten darüber, dass der Saarländische Rundfunk jetzt seinen Autonomiecharakter verliert. Also das ist alles leichter gesagt als getan.
Tja, man muss sich nur an die Ministerpräsidentenkonferenzen während der Hochphase der Corona-Pandemie erinnern, dann kriegt man einen Eindruck davon wahrscheinlich, wie schwer das werden könnte. Bettina, danke dir.
Wenn du noch 2 Minuten hast.
Natürlich, ich habe noch 2 Minuten. Weißt du, dass es bei unseren Gesprächen eigentlich immer so ist? Ich möchte jetzt gerne Schluss machen und dann hast du noch 2 Minuten und dann denke ich, ja, ist das doch interessant. Na komm,
stimmt,
schieß
du
los.
Hast mich ertappt.
Ja, aber es ist ja gut.
Als du mich heute Morgen gefragt hast, ob ich nicht mit dir heute im Podcast ein bisschen reden will, und da habe ich mir schon die Frage gestellt, was können wir eigentlich alle, die wir ja betroffen sind von dieser Kritik, die da an uns herangetragen wird, dieser massive, auch die Verachtung, die wir teilweise erleben, was können wir tun? Was können wir Kolleginnen und Kollegen tun? Also ich finde, unsere, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber unsere Antwort kann eigentlich nur Journalismus sein. Und das wollte ich dir jetzt eben noch erzählen. Ich finde, es gibt eigentlich eine relativ bemerkenswerte Aufklärung oder auch durch das öffentlich-rechtliche System jetzt selber, also die Journalistinnen und Journalisten beispielsweise beim RBB, bei der ARD, die machen schon einiges. Das fing an, da war Schlesinger tatsächlich noch Intendantin mit Jörg Wagner. Das ist ein freier Kollege vom RBB, der dort eine Mediensendung hat. Und der hat noch unter Schlesinger wirklich die ganz unangenehmen Fragen gestellt in Bezug auf ihre Amtsführung. Das fand ich sehr bemerkenswert. Gestern Abend der RBB 24 Spezial. Auch dort hat der Kollege, der Moderator, sich einige von denjenigen zur Brust genommen, die jetzt eigentlich zurzeit die Vorwürfe machen lassen müssen, dass sie nicht genug kontrolliert haben. Und der RBB ist gestern zu Business Insider gegangen und hat sich ankündigen lassen, dass die noch ganz viel mehr im Köcher haben. Was für einen Journalisten ja schrecklich ist. Man muss sich vorstellen, die recherchieren jetzt weiter und man kann im Grunde das nur begleiten. Aber die haben es zumindest versucht, journalistisch aufzuarbeiten. Gestern Tagesthemen, 10 Minuten. Das soll jetzt nicht rührselig sein, aber ich finde, Journalismus fühlt sich ja immer dann seltsam an, wenn er über sich selber berichten muss, das mal so vorweggeschickt. Und wie gut wir hier immer noch sind, das sieht man, wenn man eben genau hinguckt, wie jetzt die Journalistinnen und Journalisten aus dem RBB und aus den anderen ARD-Sendungen mit diesem Thema umgehen. Und ich erinnere nur daran, dass Matthias Döpfner, der ja im Strudel der Enthüllungen über Julian Reichert, den ehemaligen Bild-Chefredakteur, selber auch sehr in die Kritik geraten ist. Die Berichte über ihn, die musste man in der Springer-Presse wirklich mit der Lupe suchen und auch in anderen Blättern. Also auch andere Verleger scheinen Beißhemmung zu haben, wenn es um Kritik an den eigenen Führungskräften geht. Und wenn eine Krähe der anderen kein Auge mehr aushackt, also ein Journalist nicht über die Verfehlungen anderer Journalisten berichtet, ich finde, dann haben wir ein echtes Problem.
Gutes Schlusswort, Bettina. Ich glaube, das lasse ich ungekürzt so drin. Wie eigentlich immer, wenn du noch mal sagst. Eine Sache noch. Danke dir.
Sehr gerne, Philipp.
Es fühlt sich ein bisschen an wie Groundhog Day. Und täglich grüßt das Murmeltier. 15.45 Uhr deutsche Zeit und wieder ist Doris Simon in Washington in der Leitung. Bewegte Zeiten gerade für dich, Doris.
Jo.
Ja, eine Razzia des FBI in Mar-a-Lago, dem Anwesen von Donald Trump in Florida. Das ist dann doch zu bemerkenswert. Einige Kisten Akten haben sie mitgenommen und sein Safe haben sie aufgebrochen, richtig?
So heißt es. Es gibt ja noch keine offizielle Bestätigung, weder vom FBI noch vom Justizministerium, aber Donald Trump hat das gesagt und er wird es wohl wissen, auch wenn er selber persönlich nicht da war.
Ja, was ist denn über den konkreten Anlass der Hausdurchsuchung zu sagen? Weiß man darüber etwas, was dahinter steckt?
Auch da gibt es offiziell noch keine Erklärung, aber alles weist darauf hin und viele Medien hier in den USA haben berichtet über vertrauliche Quellen, dass es sich immer noch um die Frage handelt, dass Donald Trump offensichtlich eine Menge Material mitgenommen hat aus dem Weißen Haus in sein Domizil in Florida, was er nicht hätte tun dürfen. Denn es gibt ein Gesetz, das bestimmt, dass alles schriftliche Material im Zusammenhang mit präsidentieller Korrespondenz, in welcher Form auch immer dieses schriftliche Material ist, verbleiben muss in Washington und den Nationalarchiven übergeben werden muss. Das ist bei jedem Präsidenten so und die sind immer hinterher. Und die Vorgeschichte hierzu ist, dass das Nationalarchiv seit Januar, ja, seit dem Ende von Trumps Präsidentschaft versucht hat, Kisten zurückzubekommen von Trump, die er offensichtlich mitgenommen hatte. 15 dieser Kisten gingen dann auch in diesem Januar nach einem Jahr zäher Verhandlungen zurück. Aber man hat dann wohl festgestellt im Nationalarchiv, dass es noch mehr geben muss. Es gab Hinweise darauf. Und daraufhin hat das Nationalarchiv sich ans Justizministerium, das Bundesjustizministerium gewandt. Die wiederum haben das FBI beauftragt, weil es eine Bundesangelegenheit ist. Die waren in Gesprächen mit Trump und seinen Anwälten. Das letzte Treffen war wohl im Juni. Danach wurde festgelegt, dass ein bestimmter Raum in Mar-a-Lago nochmal mit einem extra Vorhängeschloss verschlossen werden müsse. Das heißt also, es muss da noch Material geben. Was zwischen Juni und heute oder gestern passiert ist und was dann letztlich diesen Hausdurchsuchungsbefehl, der von einem Bundesrichter in Florida ausgestellt wurde, ausgelöst hat, das ist nicht klar. Es gibt Vermutungen, dass es möglicherweise frische Hinweise gegeben hat und die von einer ernsten Qualität, also eidesstattliche Versicherung oder ähnliches, die darauf hinweisen, dass da immer noch Dokumente sind. Und bei Dokumenten sprechen wir jetzt nicht nur von einem Botschaftskabel, sondern Dokumente, die die nationale Sicherheit betreffen, vertrauliche, geheime Dokumente.
So, und wenn du jetzt sagst, Dokumente, die die nationale Sicherheit betreffen, du sprichst von dem Zeitraum von Ende Juni bis heute, dann wissen wir, es gab dieses wirklich aufsehenerregende Panel, die Anhörung zum 6. Januar und Trumps Rolle dabei, dem Kapitolsturm. Gibt es da möglicherweise irgendeinen Zusammenhang? Ist das die Vermutung, die jetzt alle haben, dass da möglicherweise Dokumente noch dabei sind, die Aufschluss über seine Rolle eben geben?
Das mag dann in zweiter Linie sein. Also der Hausdurchsuchungsbefehl bezog sich, ich spekuliere, weil ich ihn nicht gesehen habe, keiner hat ihn bis jetzt gesehen, meines Verständnisses nach darauf, dass die Nationalarchive dieses Material zurück wollen. Es ist aber so, dass wenn FBI-Agenten bei der Durchsuchung, die sehr spezifisch sich schon im Befehl auf bestimmte Räume beziehen muss, es wurde ja nicht die ganze Residenz, das ist ja extrem weitläufig durchsucht, sondern nur das Büro von Donald Trump. Wenn dabei offensichtlich noch andere Dinge, die mit einem Verbrechen in Zusammenhang stehen könnten, gesehen werden, dürfen die FBI-Agenten dies mitnehmen. Heutzutage sucht man ja nicht mehr nur nach irgendwelchen papierschriftlichen Dokumenten, sondern zum Beispiel nach einem Harddrive, also von einem Computer. Und wenn da irgendwelche Hinweise auf Straftaten drauf sind, dann dürfen die auch später weiterverfolgt werden. Das kann natürlich sehr gut der Fall sein in Sachen 6. Januar und die Hintergründe, wie es dazu kam. Das ist das auf jeden Fall, was Trumps Unterstützer, was konservatives Amerika vermutet. Hm.
Du hast es gerade eben schon gesagt. Interessant ist ja, dass eben nicht das FBI irgendwas verlauten lassen hat oder das Weiße Haus, irgendeine staatliche Stelle, sondern einzig
das Weiße Haus ganz sicher
nicht, ja, natürlich
weil da gehe ich mal rein. Ja. Die haben gestern Abend gleich gesagt, sie sind erst durch Donald Trumps Mitteilung, haben sie erst erfahren, dass es diese Hausdurchsuchung in Mar-a-Lago gegeben hat. Und das Justizministerium wird alles getan haben, das Weiße Haus da rauszuhalten und eben nicht zu informieren, weil, wie gesagt, die Hälfte Amerikas sowieso vermutet, dass das alles eine vollkommen abgesprochene Geschichte ist.
Ja, genau. Und es ist der Einzige, der es bisher gesagt hat, ist Donald Trump, dass es diese Hausdurchsuchung gegeben hat, natürlich mit der ihm immanenten Empörung. Geht er davon aus, aus dieser Sache, die in normalen Zeiten für andere ja eher etwas Unangenehmes wäre, da kann er wieder Honig draus saugen, einfach weil er seine Anhänger wieder aufpeitscht?
Absolut. Er muss seine Anhänger gar nicht aufpeitschen. Gestern Abend waren schon große Autokonvois, die rund um Mar-a-Lago fuhren und demonstriert haben für Trump und sich empört haben, die Leute, dass da eine solche Sache passiert. Das ist noch niemals passiert bei irgendeinem Präsidenten, selbst nicht bei Richard Nixon, bei den Watergate-Tapes. Und nicht nur konservative Amerikaner fragen sich, warum kam es zu dieser Hausdurchsuchung und warum gab es nicht erstmal nochmal eine Vorladung, nochmal einen offiziellen Schritt dazwischen? In jedem Fall hat Donald Trump das Ganze schon ausgenutzt. Seine Mitteilung gestern war schon ganz in diesem Ton. Hier wird mir Unrecht getan, Zitat von der radikalen Linken. Und das ist alles eine abgekartete Geschichte. Heute Morgen hat er ein Video veröffentlicht auf seinem sozialen Netzwerk und da sprach er davon, jetzt müsse man nach vorne schauen, dass Amerika wieder Zeiten von Greatness erfahre. Das kann man eigentlich gar nicht anders verstehen, als ich werde 2024 wieder antreten. Und das erwarten ja ganz viele hier in den USA, dass er jetzt irgendwann in der nächsten Zeit seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen bekannt gibt. Und diese Präsidentschaft, das ist natürlich etwas, was für ihn in jeder Hinsicht strebenswert ist, weil diese ihn auch schützen würde vor Verfolgung, so wie sie ihm jetzt gerade passiert. Hm. Und zum Zweiten gibt es noch einen Aspekt, über den wir nicht gesprochen haben, nämlich dieses Gesetz über die Aufbewahrung von präsidentiellem Schriftgut. Das sagt auch, dass wenn man das verletzt, man nicht mehr qualifiziert ist für ein öffentliches Amt.
Oh. Ja. Das heißt, was heißt das jetzt für seine Präsidentschaftsambition?
Naja, also wenn es wirklich dazu käme, dass man aufgrund dieses Gesetzes versuchen würde, Donald Trump eine Kandidatur zu verbieten, das ginge garantiert bis zum Supreme Court.
Und klingt so ein bisschen wie Al Capone wegen Steuerhinterziehung dran zu kriegen, ne?
Ja, nur das halbe Land steht hier sowieso schon fast auf den Barrikaden und ich möchte mir nicht vorstellen, was dann passiert.
Tja, wie gehen die Demokraten und wie geht das Weiße Haus mit dieser ganzen Sache um? Du hast gerade schon gesagt, die haben es auch erst von Donald Trump erfahren?
Kein Kommentar.
Weil so recht kann denen das dann auch nicht sein wahrscheinlich.
Ich glaube nicht, dass das im Augenblick irgendjemand recht ist. Man muss das im Zusammenhang sehen. Joe Biden, so unbeliebt er ist, und die Demokraten, die haben gerade etwas geschafft, was niemand mehr für möglich gehalten hatte, nämlich ein Paket mit Klimamaßnahmen, aber auch mit weiteren Maßnahmen für die Öl- und Kohleförderung und mit Sozialmaßnahmen zu verabschieden, von dem viele Millionen Amerikaner profitieren werden. Es war eine ganze Reihe erfolgreicher Gesetze in den letzten 4 Wochen, auch zur Chipproduktion in den USA und andere Dinge.
Haben wir gestern drüber gesprochen?
Sind. Da haben wir gestern drüber gesprochen.
Ja.
Und das Ganze ist heute sowas von gestern in der öffentlichen Diskussion. Das, was jetzt passiert ist, das mag seine Gründe haben, das werden wir vielleicht erfahren, wenn das Justizministerium, also FBI, sich eines Tages erklärt, was wahrscheinlich auch nicht so ausführlich sein wird, wie wir das alle uns wünschen würden. Aber es wird den Demokraten jetzt im Wahlkampf in den Midterms überhaupt nicht nutzen. Wir sind jetzt auch schon in der 90-Tage-Phase. Das ist auch eine Phase, in der eigentlich in den USA solche großen Dinge, hinter denen auch Entscheidungen von Bundesrichtern stehen, nicht mehr gemacht werden, nicht so nah am Wahlkampf. Das war ja ein großes Thema auch bei der Untersuchung gegen Hillary Clinton damals. Zu nah am Wahlkampf, zu nah am Wahltag.
Gut, aber ich frage mich, das sind ja jetzt trotzdem auch Ermittlungen gegen Donald Trump. Und es gibt ja immer noch den wichtigen, wenn auch kleiner werdenden Teil der Wechselwähler und die Vorwürfe, die sind ja sehr nachvollziehbar und sehr logisch. Der rückt halt Unterlagen nicht raus, die er gefälligst rauszurücken hat. Das ist ja plausibel. Muss die das nicht auch eher abstoßen von Donald Trump? Die Suburban Moms?
Du hast vollkommen recht. Das ist eine gravierende Sache, wenn man Dokumente von nationaler Sicherheit, vertrauliche Dokumente, nicht den Archiven übergibt, sondern irgendwas in seiner Privatresidenz macht. Ja. Aber hier in Amerika ist bei ganz vielen Menschen das Verständnis, right or wrong, er war Präsident. Und einen Präsident hat man mit Achtung und Respekt zu behandeln. Und da lässt man nicht das FBI unangekündigt einfach mit einem Hausdurchsuchungsbefehl in die Privaträume eindringen. Das ist sowieso noch was. Eindringen in Privaträume, auch wenn es richterlich genehmigt ist. Und da habe ich das Gefühl, dass viele Amerikaner, die gar nicht unbedingt jetzt Trump-Fans sind, sagen, so kann man doch nicht vorgehen, das kann doch nicht sein und so kurz vor den Wahlen.
Hm. Was ich mich ja eigentlich frage, worüber wir ja auch hier und ihr vor allen Dingen auch natürlich wie wild spekuliert, ist ja, naja, das große Scharmützel zwischen Trump und der Justiz. Ich habe es ganz am Anfang angesprochen. Die Frage, was macht der Justizminister, der ja gleichzeitig Generalstaatsanwalt ist, Merrick Garland? Wird er Trump anklagen wegen versuchten Staatsstreich oder wegen Wahlmanipulation im Umfeld eben der letzten Amtsübergabe, 6. Januar? Das klingt ja eigentlich schon fast so von dem, was du jetzt erzählst, als hätte er den Zeitpunkt schon fast verpasst.
Ich weiß es wirklich nicht, aber wenn ich mir anschaue, was jetzt schon passiert, ich will mir nicht vorstellen, was passiert, wenn wirklich eine Anklage folgt für Trumps Verantwortung hinter dem 6. Januar. Und ich meine, das haben die Untersuchungen des Ausschusses, wirklich die Befragung ganz klar gemacht. Da gibt es eine Verantwortung, aber man muss es, wie gesagt, auch in diesem Kontext der Atmosphäre hier in diesem Land sehen. Ich weiß nicht, was der Justizminister tun wird.
Doris, danke dir.
Ja, gerne.
Danke fürs Zuhören. Auch heute wieder. Der tag@deutschlandfunk.de, wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen. Ich bin Philipp May, verabschiede mich an dieser Stelle für diese Woche. Morgen gibt es aber trotzdem natürlich eine neue Folge. Dann von Tobias Armbrüster. Bis bald.